Guten Morgen. Wir haben zurzeit bei uns ein Captain Blaubeer-Heft rumfliegen aus dem Kindergarten. Und ich habe da eine Geschichte heute draus mitgebracht. Oje, Kinnas. Hein ist beim Angeln eingeschlafen und von der Kaimauer gefallen. Sein Fuß tut weh. Dr. Knochenflicker hat ihm einen dicken Gipsverband verpasst. Und die Bären rollen ihn auf dem Skateboard nach Hause. Sehr freundlich von ihnen. Überhaupt sind hier alle so freundlich im Straßenverkehr, schwärmen die Bärchen, als sie Hein an Bord schleppen. Die Leute treten zur Seite, sie winken uns, sie lächeln nett. Ich nicke. Habe ich euch eigentlich schon mal von meiner Fahrt nach Nettland berichtet? Nein? Dann setzt euch mal hin. Nettland ist eine Insel im Meer des Lächelns. Alle, die dort wohnen, sind immer freundlich. Sie helfen einander über die Fahrbahn, machen auf dem Gehweg Platz. Sogar an den Verkehrsinseln halten alle Autos an. Im Bus und in der Bahn drängelt niemand. Und wisst ihr, woran das liegt? Am Wind. Die Bärchen schauen gespannt. Es gibt verschiedene Sorten Wind, fahre ich fort. Zum Beispiel den Seitenwind, den Gegenwind und den, du meinst den Rückenwind, rufen die Bärchen. Nein, den Rücksichtswind. Der ist so sanft und leise, dass man ihn kaum spürt. Aber er sorgt dafür, dass alle Menschen im Straßenverkehr Rücksicht aufeinander nehmen und sehr freundlich sind. Und weil der nette Rücksichtswind auf Nettland überall war, habe ich ein paar Brisen in Säcke gefüllt und mitgenommen. Wenn ich mal sehe, dass die Leute im Straßenverkehr rücksichtslos sind, mache ich einen Sack auf und lasse einen Hauch Wind heraus. Heute Morgen zum Beispiel. Bärchen unterbrechen mich. Wir nehmen auch ohne deinen Wind Rücksicht und helfen gerne. Das ist ja schön, sage ich. Dann könnt ihr ja eurem Opa jetzt helfen, das Deck zu schrubben. Hein ist ja außer Dienst. Der nickt begeistert und ich wundere mich. Hallo, wo seid ihr denn? Das Deck ist wie leer gefegt. Alle meine Enkel sind wie weggefegt. Muss ein mächtiger Orkan gewesen sein. Rücksichtswind, das ist doch ein schöner Gedanke, oder? Ein Wind, den man mal eben rauslassen kann und alle nehmen aufeinander Rücksicht. Musst du diese Geschichte lesen und an unseren Bibeltext von heute denken, weil auch da weht ein besonderer Wind in dieser Gemeinde. Auch eine Art Rücksichtswind, sogar vielleicht noch ein bisschen mehr, ein Liebewind, ein Herz- und Seelenwind, könnte man das nennen. Ich möchte die Geschichte aus Apostelgeschichte 4 vorlesen. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge der Gläubigen aber war eine Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie seins wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte. Und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jenen, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern geboren, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also wenn ich diesen Text lese, und das ging mir jetzt nicht zum ersten Mal diese Woche so, dann bin ich immer gleichzeitig beeindruckt und abgeschreckt, muss ich sagen. Ich bin beeindruckt und denke mir, wow, was für eine Gemeinschaft. Was für ein Miteinander, dass die dass sie einfach ihre Sachen verkauft haben und das einander gegeben. Dass sie nicht geguckt haben, dass sie selber am meisten haben, dass es ihnen am besten geht, sondern dass ihnen das Miteinander wichtig war, wichtiger sogar als ihr eigenes Wohl. Wow, was sagt das über die Gemeinschaft aus, wenn Leute sagen, weißt du was, ich habe hier ein Haus, ich verkaufe das, ich weiß, irgendwie gibt es Leute in der Gemeinde, die brauchen das gerade dringender, das Geld, ich brauche das nicht. Und ehrlich gesagt, gleichzeitig schreckt es mich ab, weil ich mir denke, also mein Haus will ich nicht verkaufen. Kommen wir bitte jetzt nicht mit dem Gedanken, dass wir jetzt bitte hier unsere Häuser verkaufen und der Gemeinde das Geld spenden sollen. Und eigentlich finde ich das auch ganz schön langfristig gedacht, ein bisschen unweise. Weil so ein Haus, wo jeder drin wohnt und wo er irgendwie sich selbst mit absichert und dann der Gemeinde nicht zu Kosten liegt, weil irgendwann ist ja das Geld dann auch weg, ist eigentlich gar nicht so dumm. Also super, super, was sie gemacht haben, aber nee, für uns finde ich, ist das too much. Komm mir bitte nicht damit, dass wir das jetzt bei uns so machen müssen. Als ich diesen Text gelesen habe, bin ich an einer Formulierung hängen geblieben. Und zwar an der Formulierung, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Finde ich schon krass. Ein Herz und eine Seele. Ich meine, auch die Jünger damals waren Menschen, genauso wie wir heute. Und teilen, das kann man schon bei Kindern sehen, das ist jetzt nicht gerade natürlich in unserem Blut, dass man super gerne miteinander teilt. Wenn ich unseren Kindern sage, teilt euer Spielzeug, dann dauert das ungefähr 10 Minuten und der erste Streit ums Spielzeug ist schon wieder da. Weil natürlich jeder genau das haben möchte, was der andere gerade hat. Also teilen ist jetzt nichts, was selbstverständlich einem Menschen im Blut liegt. Und auch die Jünger waren damals Menschen. Das heißt, auch bei ihnen wird es so gewesen sein. Woher kommt also dieses Verständnis, jetzt alles miteinander zu teilen? Und ich glaube, es geschieht, weil sie ein Herz und eine Seele waren. Und da bin ich dann wieder bei diesem Begriff, ein Herz und eine Seele. Was bedeutet es, ein Herz und eine Seele zu sein? Es bedeutet sicherlich nicht, dass alle gleich waren. Also der Bibeltext redet davon, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Das sind natürlich mehr als die 12 Jünger, von denen wir 11 ja in den Evangelien besser kennengelernt hatten oder haben. Und von diesen 11 kann ich euch schon erzählen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. So wie die Evangelien sie beschreiben, Petrus, Jakobus, Johannes und wie sie alle heißen, die sind sehr unterschiedlich in ihren Persönlichkeiten, in ihren Berufen, in ihrem Sein. Die haben auch Konflikte gehabt, auch davon berichten die Evangelien. Es lief nicht immer alles nur reibungslos, total fröhlich miteinander, sondern es gab auch ordentlich Konflikte und Meinungsverschiedenheiten. Und dann kommen ja noch ganz viele andere dazu. Also in Apostelgeschichte 3 hieß es zwischendurch, dass die Schar der Gläubigen auf 5.000 angewachsen ist. Wir reden hier von mindestens 5.000 Leuten jetzt also, die zusammen sind, die Gemeinde sind. Die 5.000 Leute werden definitiv nicht gleich gewesen sein. Das sind 5.000 unterschiedliche Leute von keine Ahnung wo überall, bestimmt auch nicht nur aus Jerusalem, wo sie zurzeit sich aufhalten. Die sind sehr unterschiedlich. Also ein Herz und eine Seele kommt nicht daher, dass sie gleich waren. Ich habe ein Beispiel, mit dem möchte ich versuchen zu verdeutlichen, was es eigentlich bedeutet, ein Herz und eine Seele zu sein. Ich muss sagen, ich habe es nie selbst erlebt, es wurde mir nur erzählt. Mir wurde erzählt, in dem Fußballstadion, in dem Moment, wo du in so ein Fußballstadion hineingehst und siehst die anderen Leute mit der gleichen Trikotfarbe, mit dem gleichen, hinterm gleichen Verein stehen. Weißt, okay, da, guck mal, da ist Farbe gelb und ich bin heute für Team Gelb. Dann begrüßt man sich schon und sagt, hey, cool, euch zu sehen. Und man hat direkt was gemeinsam. Man feuert das gleiche Team an, man will, dass das gleiche Team gewinnt. Man ist da fürs gleiche Team und dieses Team verbindet ein. Man ist in dem Moment ein Herz und eine Seele im Fußballstadion. Und die sind auch nicht alle gleich. Die Menschen, wenn sie dann rausgehen aus dem Fußballstadion, würden sich wahrscheinlich teilweise gar nicht angucken und verstehen. Aber der Fußball, das Team, für das man gerade ist, das verbindet und das macht einen zu einem Herz und einer Seele. Und ich glaube, genauso ist das mit den Jüngern. Auch die Jünger, also die Gläubigen, nicht nur die Jünger. Die Gläubigen verbindet etwas. Es ist etwas, das sie dazu macht, dass sie ein Herz und eine Seele sind, weil von selber wären sie es nicht. Das haben wir ja schon festgestellt. Und es verbindet sie, dass sie alle daran geglaubt haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass sie den Heiligen Geist in sich hatten. Das ist das, was sie verbindet. Der Heilige Geist und der Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ihre Erlebnisse, die sie mit Jesus gehabt haben. Und manche hatten mehr Erlebnisse wie die Jünger, manche hatten nicht so viele wie die, die gerade erst gläubig geworden sind. Und doch hatte jeder irgendwelche Erlebnisse mit Jesus, die sie haben sagen lassen, ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Das Erlebnis mitzukriegen, wie Jesus gestorben ist und am Ende wieder auferstanden ist. Das Erlebnis, wie Petrus und Johannes einen Gelähmten im Tempel geheiligt haben und erstanden und gesagt haben, das können wir, weil Jesus Sohn Gottes ist und wieder auferstanden ist. Das ist der einzige Grund, warum wir das können. Das verbindet sie. Das bringt diese Einheit in die Gemeinde hinein. Und durch dieses Gemeinschaftsgefühl entsteht dann eine innige Gemeinschaft, in der sie alles teilen und wo dann sogar hervorgehoben wird in diesem Bibeltext, dass sie sagen, ach, weißt du was, mein Acker, mein Haus, das brauche ich gerade nicht. Aber ich weiß, es gibt in der Gemeinde Leute, die brauchen was, die sind bedürftig. Und denen gebe ich das. Beziehungsweise ich gebe es der Gemeinde, damit sie es dann weitergeben an die Leute, die bedürftig sind. Ich spende, was ich habe und wo ich gerade das Gefühl habe, ich brauche es nicht. Und hierbei ist wichtig, keiner spendet, weil er muss. Es steht nirgends, dass Petrus vor der versammelten Mannschaft stand und gesagt hat, übrigens, wir brauchen, dass ihr eure Häuser spendet, also bitte verkauft die und bringt uns das Geld, damit wir hier funktionieren. Sie tun das, weil Gott es ihnen aufs Herz gelegt hat. Sie tun es von sich selber aus eigener Motivation. Und noch eine Sache dazu. Ich habe vorhin schon gesagt, also es sind über die letzten Wochen hinweg immer mehr Gläubige geworden, mindestens 5.000, von denen wir wissen an dieser Stelle. Das sind also keine langjährigen Beziehungen, die hier sind. Die tun das nicht, weil sie sagen, ja, wir haben ja schon seit 20 Jahren Beziehung und okay, jetzt brauchst du ausnahmsweise mal meine Hilfe, deswegen gebe ich dir mal was, weil ansonsten hast du ja immer gut alleine leben können. Oder ja gut, bist halt mein Freund, da hilft man sich miteinander. Sie tun das nicht aus langjährigen Beziehungen. Die längsten Beziehungen, die hier existieren, sind seit 3-4 Jahren. Das sind die Jünger miteinander. Okay, die Geschwister untereinander, die in der Jüngerschar sind, die haben natürlich schon länger Beziehung. Aber ansonsten sind da wenig langjährige Beziehungen drin. Sondern die tun das mit den Leuten, mit denen sie gemeinsam Gemeinde sind. Mit denen sie gemeinsam glauben, mit denen sie gemeinsam daran glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und das Leben in ihrem Alltag gerade. Sie tun es, weil der Glaube und der Heilige Geist sie verbindet. So, was können wir jetzt daraus lernen? Was können wir für uns mitnehmen? Also ich glaube nicht, zum Beruhigen, ich glaube nicht, dass wir jetzt alle nach Hause laufen sollten und unsere Häuser verkaufen. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, dass wir tiefer ansetzen müssen. Sind wir eine Gemeinde, in der wir ein Herz und eine Seele sind? Wollen wir überhaupt eine Gemeinde sein, in der wir ein Herz und eine Seele sind? Müssen wir das? Also, oder können wir sagen, na gut, die Gemeinde, die erste, die war das, aber warum sollen wir uns den Schuh anziehen? Wenn wir in die Bibel schauen, und da fängt Jesus schon an, und Paulus führt das dann weiter aus in seinen Briefen, dann reden sie immer wieder davon, dass Gemeinde eine Einheit ist. Dass Gemeinde als Einheit funktionieren soll. Dass Gemeinde als Einheit gedacht ist, dass Gott uns zusammenbringt als Gemeinde, weil wir glauben, dass uns das verbindet. Und Einheit ist ein anderer Begriff für Herz und Seele. Vielleicht ein uns bekannterer Begriff. Aber im Endeffekt sagt es so ziemlich das Gleiche aus. Also ja, ich glaube, auch wir als Gemeinde sollten uns diesen Schuh anziehen, uns zu fragen, sind wir eine Einheit? Sind wir ein Herz und eine Seele als Gemeinde? Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass wir jetzt alle gleich sein müssen. Auch in dieser Gemeinde sind sehr unterschiedliche Menschen, aus sehr unterschiedlichen Lebenssituationen, Lebensalter, Berufen, Hintergründen. Und das ist okay so. So hat Gott Gemeinde von vornherein zusammengestellt. Das hat er mit seinen ersten 12 Jüngern schon so gemacht. Ich glaube, es hat etwas mit der inneren Herzenshaltung den anderen gegenüber zu tun. Wie können wir also ein Herz und eine Seele als Gemeinde wehren? Und da müssen wir auch ansetzen bei der Frage von, was verbindet uns? Wie beim Fußballstadion, was verbindet uns? Und auch uns als Gemeinde verbindet unser Glaube. Das ist das, weshalb wir hier hineinkommen. Das ist das, warum wir hier sitzen, warum ich hier vorne eine Predigt halte, warum ihr euch 20, 30 Minuten lang ertragt, mit zuzuhören. Weil wir Gemeinde sind und weil uns unser Glauben verbindet und weil wir lernen wollen, weiter wachsen wollen im Glauben, verstehen wollen, Fragen haben im Glauben manchmal auch. Ist ja nicht immer alles einfach, ist ja nicht, dass immer alles klar ist. Manchmal hat man auch Fragen im Glauben, mit denen man dann hineinkommt und Glaubensgeschwister hat, die einen helfen, unterstützen, für ein Beten, da haben wir letzte Woche drüber geredet, für ein Beten, für Lebenssituationen beten, wo auch immer man drin ist. Also schaut euch um. Wen seht ihr vor euch, neben euch, hinter euch, gegenüber, auf der anderen Seite des Raumes? Schaut euch um. Muss der Kopf sich verdrehen? Uns verbindet unser Glaube. Deshalb sind wir eine Gemeinde. Und hierbei geht es dann um eine Offenheit füreinander, die immer wieder zu haben. Es geht nicht darum, dass jeder Best Friends werden muss. Natürlich hat man seine Leute, mit denen man sich besser versteht und andere, wo man merkt, okay, das ist irgendwie nicht ganz auf einer Wellenlänge. Aber es geht darum, dass man trotzdem offen bleibt für diese Leute. Immer wieder einen Kontakt sucht. Ein Stück weit Beziehung sucht. Davon ausgeht, dass der andere es gut mit einem meint. Also erstmal das Beste vom anderen denkt und nicht direkt hineingeht mit einem Gedanken von, ach, der ist eh doof, der mag mich eh nicht oder ich mag den eh nicht. Und ich glaube, das gilt auch nicht nur für Kleingruppen. Wir können natürlich sagen, ja, komm, wir sind doch ein Herz und eine Seele in unserem Hauskreis. Müssen wir das in der gesamten Gemeinde sein? Ja, ich glaube, Gott ruft uns auf, das in der gesamten Gemeinde zu sein, nicht nur in unserem Hauskreisen. Miteinander. Also wenn ihr merkt, irgendwie fällt mir das noch schwer, dann würde ich fragen, was hindert denn daran? Was hindert daran zu sagen, ich will offen den anderen gegenüber sein? Ich bin offen den anderen gegenüber. Muss vielleicht noch was geklärt werden? Manchmal gibt es ja Dinge, die geklärt werden müssen, um wieder Beziehung aufbauen zu können. Ist ja nicht das, also gerade bei Gemeinden, die auch schon lange existieren und wo schon viele Beziehungen langjährig sind, ist ja nicht immer, dass die Beziehung noch nicht irgendwas erlebt hat. So, manchmal müssen Dinge geklärt werden. Dann macht es, schiebt es nicht auf die lange Bank. mit dem Gedanken und dem Ziel, dass Gott uns aufruft, eine Einheit als Gemeinde zu sein, ein Herz und eine Seele. Und ich glaube, es gibt geistliche Faktoren, die uns dazu helfen können. Ganz plump, betet doch dafür. Wir können auf Gott schauen, wir können uns für Gott öffnen, wir können unser Herz für ihn öffnen und dann öffnet er auch unser Herz für andere. Wir können dafür beten, dass er uns hilft, andere anzunehmen, freundlich denen zu begegnen, Dinge zu klären, wenn was geklärt werden muss. Aber es gibt auch ganz menschliche Faktoren. Also wer nicht in die Gemeinde geht, weil alle doof sind, hat auch keine Chance, eine Beziehung aufzubauen. Lässt man sich aufeinander ein? Lässt man sich auf die Art des anderen ein, die Art, das Denken? Versucht man, einander immer mal wieder anzusprechen? Wir haben Kaffee trinken. Sprecht mal diejenigen an, die ihr vielleicht nicht jeden Sonntag ansprecht, sondern die ihr vielleicht eher dran vorbeilaufen würdet. Und wenn es nur ein Hi, wie geht's dir ist und ein kleiner Smalltalk, aber es ist ein Beginn. Und ich glaube, dann kommen wir zum zweiten Teil. Wenn wir eine Einheit sind, ein Herz und eine Seele, dann entsteht daraus auch ein Teilen, wie es diese Gemeinde hatte. Und wie dieses Teilen aussieht, das muss man dann fragen, wo sind die Bedürfnisse? Es gibt mehrere Art zu teilen, als nur sein Haus zu verkaufen. Also wir haben erlebt, dass uns ganz viele Kinderklamotten weitergegeben wurden, einfach so, wenn man sagte, wir brauchen sie nicht mehr. Und das ist auch eine Art des Teilens, ohne Frage. Also wo hat jemand unserer Glaubensgeschwister eine Not, wo wir helfen könnten? Es gibt leider manchmal auch Nöte, wo man nicht helfen kann. Aber manchmal gibt es ja auch Nöte, wo man weiß, ich kann da helfen, ich kann was tun. Wo können wir von dem, was Gott uns schenkt, weitergeben? Weil wir wissen, dass er uns am Ende versorgen wird. Und ich glaube, das ist das, was die Gemeinde motiviert hat, ihre Häuser zu verkaufen. Der felsenfeste Gedanke daran, dass Gott sie am Ende versorgen wird als Gemeinde. Und ich möchte enden mit 2. Korinther 9, Vers 8, wo steht, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Der Bibelvers sagt sogar, hey, Gott gibt euch, wenn ihr Gutes tun wollt. Wenn ihr was Gutes tun wollt und es noch nicht mehr könnt, dann könnt ihr dafür beten, dass Gott euch da noch das schenkt, damit ihr es weitergeben könnt. Amen.